Werbung.
So schnell kann es vorbei sein. Wirklich. Würden alle auf der Welt so viele Ressourcen benötigen wie wir in Deutschland, dann wäre unser Ressourcen- und Klimabudget für das Jahr 2025 schon seit dem 3. Mai aufgebraucht. Das war der deutsche Erdüberlastungstag und der erinnert uns jedes Jahr daran, dass wir bewusster handeln müssen. Das Gute ist, es gibt heute fast überall Unternehmen, die die natürlichen Ressourcen wirklich mehr schützen. Sie tragen Zertifikate von B Corp oder der Gemeinwohlökonomie. Der Ökoenergieversorger Polarstern hat sogar beide Zertifikate. Wenn ihr euch also für Ökostrom von Polarstern entscheidet, dann unterstützt ihr nicht nur die Energiewende und den Klimaschutz, sondern auch eine lebenswerte Zukunft von uns allen. Polarstern hat so viele Tarife, ich bin mir ganz sicher, dass da auch ein passender für euch dabei ist. Also probiert es am besten gleich aus. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann gibt's außerdem eine Gutschrift von 20 Euro auf eure erste Jahresrechnung. Also geht auf www.polarstern-energie.de und berechnet euren Tarif. Dann verändert auch ihr mit Energie die Welt. Hallo ihr Lieben, hier ist Katrin und bevor die Wochendämmerung gleich losgeht, kommt eine kleine Ankündigung. Wir müssen heute den Faktencheck sehr spontan ausfallen lassen. Das liegt daran, dass ich auf den allerletzten Drücker ein Konzertticket für Billie Eilish heute hier in Berlin ergattert habe. Und wenn wir das mit dem Faktencheck so wie immer durchziehen würden, würde ich nicht rechtzeitig zum Konzert kommen. Deswegen bitte ich euch einfach aufmerksam zuzuhören und wenn euch was auffällt, schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr was korrigieren oder ergänzen wollt. Macht ihr ja sowieso immer, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und jetzt geht's los. Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. Mai 2025 mit
Abemus Papam.
Datenschutz.
Eine herzige Nachricht.
Verfassungsschutz.
Der Ukraine.
Geheimschutz.
Rumänien.
Börsenticker.
Dem Kabinett.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein.
Ich kam mir gerade ein bisschen vor wie bei Dalli Dalli, aber das kennt ihr alle nicht mehr, ne?
Ich kenne Dalli Dalli noch, da
Echt?
War ich
Mit
aber sehr
Rosenthal?
Klein.
Ja, okay. Weil da musste man ja auch immer 15 Sekunden.
Ja, ne? Und alle waren
welche Themen, könnten heute in der Wochendämmerung sein? Datenschutz, Verfassungsschutz, Geheimschutz, Gewaltschutz, Staatsschutz. Die hatten ja immer so, mussten dann ja immer so aus so Kategorien. Eigentlich eine total schöne Quiz-Sendung, hat irgendwie auch so unschuldig und,
ja.
Und vor allen Dingen. Auf eine Art so gelassen. Und wenn ich mir das heute so angucke, diese ganzen Quizze da im Fernsehen.
Du guckst dir das an?
Naja, wenn ich auf Suche nach Bares für Rares bin. Gelegentlich sehe ich auch mal Kunst und Krempel. Mhm. Kunst und Krempel ist ja Bares für Rares für Professoren und Doktoren, die Leserbriefe an die FAZ schreiben.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja. Das ist okay. So ein bisschen sehr lustig, wenn dann da die... Obwohl, nee, es sind eigentlich sind eher die Gutachter, die Leserbriefe schreiben und die Leute, die da hinkommen, das ist so, ja, das habe ich in der Scheune gefunden und
ja, dabei handelt es sich um einen Triptychon aus dem 27. Bezirk des.
Es ist sehr lustig, kann ich nur empfehlen.
Okay, so, okay.
Können wir denn jetzt langsam mal anfangen oder soll ich einfach weiter labern?
Wir fangen an mit dem Thema
Abemus Papam.
Wir haben einen neuen Papst. Er heißt das Leo.
Super enttäuschend.
Ist schon der 14. Leo. Wieso ist das enttäuschend?
Ja, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass das noch ein paar Tage länger dauert, damit ich wenigstens
schnell,
bis Ende, genau, dass ich wenigstens bis zum Wochenende täglich Eil Papst immer noch tot schreiben kann. Aber hat nicht, finde ich jetzt ein bisschen, also ich, ist irgendwie ist der Spaß vorbei diese Woche jetzt für mich.
Tja. Wir haben viel Spaß in der Familie, weil mein Sohn Leo heißt und jetzt kriegt er ganz viele Witze. Alle sind so lustig.
Es ist unglaublich, hat auch noch nie jemand vorher erzählt, diese Witze.
Nee. Naja, und was ich aber schon witzig fand, ist Donald Trump, der sich direkt dafür gefeiert hat und sich und den USA dafür gratuliert hat, weil es ist der erste US-amerikanische Papst, der da jetzt gewählt wurde. Und ich finde es witzig, weil dieser Papst so politisch gesehen auf einem komplett anderen Kurs ist als Donald Trump.
Woher weißt du denn das?
Der hat schon vorher getwittert, also der ist schon länger auch in den Social Medias unterwegs und hat auch schon getwittert während Donald Trumps erster Amtszeit. 2017 zum Beispiel hat er geschrieben, dass er zu den Dreamers, das sind ja diese Leute, die in den USA geboren sind und dann bleiben dürfen sozusagen, also eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und auch, dass er für eine Migration ist, die fair und gerecht und auch moralisch funktioniert. Da habe ich dann so gedacht, oh, das wird Julia Klöckner nicht gefallen. Und tatsächlich hat auch schon eine Trump-Vertraute auf Twitter verlauten lassen, just another Marxist puppet in the Vatican.
Naja, das war nicht nur irgendjemand, sondern das war Laura Loomer.
Ja,
das ist ja so eine dieser Figuren, die selbst den Rechten zu rechts ist und sowas. Also das, ich bin da sehr vorsichtig, jetzt von 3 oder 5 öffentlichen Kommentaren darauf schließen zu wollen, ob das ein Anti-Trump-Papst werden könnte oder ob das zumindest ein Papst werden könnte, der sich, es würde ja schon mal reichen, wenn er sich nicht vor Trump bücken würde, wie alle anderen das machen.
Genau. Und
ich weiß nicht, also ich warte lieber ab.
Naja, genau, abwarten. Ich meine, die erste große Rede hält er, glaube ich, jetzt ungefähr, während wir hier aufnehmen. Trotzdem ein paar Zeichen, also dieser Name, diese Namenswahl ist ja auch immer schon so ein Symbol. Also man stellt sich ja dann quasi in die Tradition des vorherigen Namensträgers und der letzte Leo hat sich zum Beispiel sehr stark für die Arbeitnehmerrechte eingesetzt. Insofern ist das mit dem Marxisten, das ist vielleicht gar nicht so falsch. Mal gucken. Ja, das ist auch schon genug. Mehr habe ich zum Papst auch nicht zu sagen. Und damit komme ich zu meiner herzigen Nachricht der Woche.
Herzig.
Herzig. Ist ein Wort, das habe ich von einer Freundin geklaut, die aus Österreich kommt. Die sagt das immer und ich finde das ein schönes Wort.
Lieber herzig in merzig als ranzig in?
Danzig.
Sehr gut.
Wer kennt's nicht? Die Nachricht kommt aus Japan. In Japan ist ja gerade Weltausstellung, die World Expo. Wir kennen das von Hannover.
Ja, aber das ist ein Vierteljahrhundert her, da war das noch eine große Sache, da hatten wir noch ISDN, wenn überhaupt. Mir war gar nicht klar, dass es noch Weltausstellungen gibt.
Ja, natürlich. Also was hast du denn gedacht? Also bitte. Wie gesagt, wir kennen es ja aus Hannover, ich weiß, da war noch jahrelang die Ansage, wenn du in Hannover angekommen bist, Welcome to Expo City Hannover am Bahnhof. Jedenfalls könnte man sagen, diese World Expo in Japan findet jetzt mit 85 Jahren Verspätung statt, weil eigentlich sollte schon mal eine Expo in Japan sein, genauer gesagt in Tokio, im Jahr 1940. Tickets dafür wurden dann schon seit 1938 verkauft, großer Vorlauf. Wir wissen jetzt rückblickend, das waren sehr kriegerische Zeiten und deswegen musste dann die Expo 1940 auch abgesagt werden und sie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Und dann deswegen diese unbestimmte Zeit ist jetzt vorbei, 85 Jahre später. Und die OrganisatorInnen der 2025er Weltausstellung hatten in einem Statement angekündigt, ich vermute zu PR-Zwecken, dass Leute, die noch Tickets von der 1940er Expo haben, dass die damit Zutritt zu der Expo dieses Jahr bekommen.
So auf sowas stehe ich ja total. Es gibt so eine Geschichte von irgendeiner Anleihe, die läuft endlos und muss auch nicht zurückgezahlt werden. Boah, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Irgendeine holländische Anleihe aus dem 17. Jahrhundert ist das, die immer noch Zinsen abwirft. Und es gibt irgendwie einen Typ oder eine Frau, die hat diese Anleihe als physisches, weißt du, so, ja. Früher hat man das ja ausgehändigt gekriegt. Und theoretisch, und also ich habe vor Jahren mal einen Artikel darüber gelesen, so alle paar Jahre oder sowas fährt der oder die wohl sogar nach Holland und holt sich die 3,50 Euro ab. So zum Spaß. Ist eine total schöne Geschichte.
Naja, und tatsächlich ist es so gekommen. Leider nicht ganz so romantisch, wie ich es mir vorgestellt habe, weil in Japan gibt es ja auch richtig viele alte Leute und ich hätte es richtig cool gefunden, wenn so ein damals 5-jähriger kleiner Junge, der jetzt schon 90 ist, dann mit dem Ticket zu der Expo gekommen wäre.
Und seinem blinden, behinderten Hund.
Ja, so. Aber es war tatsächlich ein 25-Jähriger, der ein ziemlicher Expo-Enthusiast ist. Der sammelt alles Mögliche rund um Weltausstellungen. Und er hatte im Internet dieses 85 Jahre alte Ticket aufgestöbert und gekauft, was ja auch eine schöne Geschichte ist. Und damit hat er jetzt freien Eintritt bekommen. Bei der Expo cool. In Japan.
Ja. Ich habe die Geschichte gefunden übrigens. Die New York Stock Exchange, schade, die New York Stock Exchange hält diese Aktie oder Anleihe oder was das ist. Mhm. Und das Ding ist aus dem Jahr 1624 und zahlt 13 Euro irgendwas. 13,61 im Jahr.
Süß, ist doch nett.
Super, ne? Ja. Durch die Shownotes. Finde ich total super. Ja. Das sind so sind beide Geschichten gut ausgegangen. Was nicht so gut ausgehen wird, möglicherweise nicht so gut ausgehen wird, ist der Datenschutz. Hm. Wer von uns und euch Threema benutzt oder Proton, also Threema ist ein Messenger, gilt als der sicherste oder einer der sichersten Messenger. Proton ist ein größeres Unternehmen. Die bieten an E-Mail, die bieten an Storage, also sowas wie Dropbox kann man da machen. Kollaborative Tools, also so Google Docs-artige Sachen. Wer also Threema oder Proton benutzt, deine Daten sind in Gefahr.
Oh nein.
Aber nicht unmittelbar.
Was ist los?
Das Problem ist, die Schweiz beabsichtigt, in der Zukunft Online-Dienste, die mindestens 5000 Nutzer haben,
ja.
Das dürften Streamer-Programme sein,
locker.
Sie wollen sie verpflichten, Metadaten, also IP-Adressen, Portnummern, Vorratsdaten zu speichern für 6 Monate. Außerdem sollen sie der Polizei und den Geheimdiensten beim Entschlüsseln dieser privaten Kommunikation helfen müssen. Und obendrauf sollen sie auch noch eine Auflage kriegen, die User identifizierbar zu machen. Also Ausweiskopie beim Anmelden und sowas. Das ist ganz krass,
ne?
Was ist mit
dir Schweiz los? Ey, Konten kannst du da irgendwie haben, wie du lustig bist? Aber wehe, wehe.
Ja, ist krass, ne? Ja, wehe, wehe. So, das Ganze wollen sie nicht übers Parlament spielen. Das heißt, das Parlament wird da überhaupt kein Mitspracherecht haben, sondern sie wollen eine, das, was bei uns die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, glaube ich, heißt das Ding ist. Ne? Mhm. Also das gibt es in der Schweiz auch, heißt da FÜPF, V-U-P-F, Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs heißt das Ding. Das Ding wollen sie novellieren, also die Verordnung novellieren, die dazugehörigen Durchführungsbestimmungen wollen sie novellieren und da würde dann genau das drinstehen, nämlich dass Proton und Threema nicht mehr sicher sind.
Puh.
Würde, also kann unsicher werden mit Schweizer Software, muss aber nicht, weil Threema hat schon gesagt, wir halten uns alle Optionen offen, im Zweifelsfall machen wir eine Volksinitiative, um diesen Überwachungsstaat zu verhindern. Proton hat gesagt, solche Forderungen könnten wir gar nicht erfüllen, im Zweifelsfall gehen wir halt ins Ausland. Und was ich noch wahrscheinlicher finde, ist, dass der Bundesrat von selbst drauf kommt, weil man darf nie vergessen, das sind Politiker. Und Politiker kennen sich ja typischerweise nicht mehr allzu gut aus mit der Realität, in der das Wahlvolk so lebt. Und genau dieser Bundesrat ist Threema-Kunde. Kann also sein, dass die irgendwann mitkriegen, ach nee, Moment mal, das betrifft uns ja selbst. Die Schweizer Armee ist auch Kundin bei Threema, was jetzt nicht so schlimm ist, weil man kann ja auf Signal ausweichen.
Die
Führer der
so
Moronen ja sehr gut, sehr gut demonstriert haben. Hm. Ich wollte es jetzt auch bloß erstmal erwähnt haben, weil Kontrolle über die Privatsphäre zu haben, ist sehr, sehr wichtig, selbst dann, wenn man sich einbildet, nichts zu verbergen zu haben, weil du weißt halt nie, ob du morgen nicht vielleicht was zu verbergen hast. Also willst du heute schon die Kontrolle darüber lieber nicht abgeben. Also Threema und Proton sind tendenziell gefährdet, aber es ist noch nicht schlimm. Wenn es richtig schlimm wird, wird es wahrscheinlich überall stehen und nicht nur bei Heise oder wo ich es her habe.
Hm. Schauen wir kurz in die Ukraine, ist nicht viel, nur ein kurzes Update. Diese Woche hat das ukrainische Parlament diesem Abkommen mit der USA zugestimmt. Einstimmig, fand ich dann doch beeindruckend, weil es hatte vorher einiges an Kritik gegeben.
Das heißt, die Ukraine hat die Amis über den Tisch gezogen. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Einstimmig und dann hieß es noch irgendwie aus dem Parlament, niemand hat einen Nachteil von irgendwas und so. Das hört sich sowas von an, als hätte die Ukraine die Amis über den Tisch gezogen.
Ja, es ist schwierig, man kommt halt nicht ran an das Ding.
Ja, genau,
und das war ja auch, was vorher kritisiert wurde von vielen Abgeordneten auch, dass sie es auch nicht bekommen haben vorher. Aber ja, einstimmig dann, deswegen war ich auch ein bisschen erstaunt.
Genau, also es fühlt sich ein bisschen so an wie, ja, ihr kriegt hier alle unsere Rohstoffe, ja, klar. Und dann haben sie irgendwo ein Und durch ein Oder ersetzt oder so und hinterher, genau, und keiner hat es gemerkt, weil die sind halt bösartig. Diese US-Regierung, aber die sind halt auch echt blöd.
Die sind nicht sehr helle, ja.
Ja, die Frage ist, wie viel bösartige, wirklich intelligente Leute haben die in der dritten Reihe oder sowas? Das könnte noch schief gehen. Aber trotzdem, ich habe ein bisschen gefeixt, als ich diese Nachricht gelesen hatte.
Ja, eben. Also mal gucken, was daraus wird. J.D. Vance hat diese Woche auch zum ersten Mal Russland kritisiert. Das muss man auch mal festhalten. Russland würde zu viel verlangen, hat er jetzt festgestellt. Das ist ja auch mal ganz gut. Gleichzeitig hat er auch wieder betont, dass die USA sich nicht ewig in die Sache einmischen würden. Das hatten wir ja letzte Woche schon. Die Ukraine und Russland müssten miteinander reden. Das sei der nächste große Schritt. Und ich dachte so, ja, no shit, Sherlock. Damit bist du jetzt ungefähr auf dem Informations- und auf dem Stand von, weiß ich nicht, Sarah Wagenknecht und Harald Welzer im Jahr 2022. Mal sehen, wie lange er braucht, um dann den Rest, die restlichen 3 Jahre und was seitdem passiert ist, aufzuholen, der gute JD. Ich habe echt das Gefühl, die haben einfach keine Ahnung, worüber die reden.
Ich verliere so langsam den Überblick darüber, was ich wo äußere. Irgendwo habe ich schon mal gesagt, dass diese ganze USA-Nummer gerade, wirklich bis in Verzweigungen sogar, also nicht nur Präsident und seine Schwachmaten da drumherum, sondern auch dahinter alles, das fühlt sich exakt so an, als würden die glauben, Politik funktioniert so, wie man es in Netflix-Serien sieht.
Ja, so House of Cards mäßig. Genau, ne?
Ja,
so.
House of Cards.
Und sie sind aber die Oberschlauen.
Olympus has fallen, diese Sachen alle, ne? 24, die scheinen wirklich zu glauben, dass es ist. Und was ich noch viel krasser finde, ist, anscheinend ist ein nicht geringer Teil des Elektorats, also des Wahlvolks in den USA, derselben Überzeugung.
Mhm.
Weil solche Schwachsinnigen wählt man da nicht hin, wenn man nicht glaubt, dass der Schwachsinn doch eine ernstzunehmende Sache ist.
Ja, voll.
Das ist schon hart, ey. Ja, naja.
Tja. Naja, und kommen wir von der Ukraine vielleicht direkt nach Rumänien. Wir hatten letztes Jahr ja mal kurz drüber gesprochen. In Rumänien war letztes Jahr eigentlich Präsidentschaftswahl. Die wurde allerdings annulliert vom Verfassungsgericht. Und musste jetzt nachgeholt werden. Letztes Jahr hatte es massive Einflussnahme, vor allem über TikTok gegeben. Der rechtsradikale Kandidat, der da angetreten war, Georgescu heißt er, der sei auf der Plattform massiv bevorzugt worden, gleichzeitig nicht als Politiker gekennzeichnet worden, was dort während Wahlen eben notwendig ist. Und außerdem sei diese Kampagne auf Social Media aus unklaren externen finanziellen Quellen und von pro-russischen Netzwerken unterstützt worden. So, und darum hat dann das Verfassungsgericht gesagt, nee, so nicht. TikTok selbst hatte die Vorwürfe immer zurückgewiesen und hat gesagt, wir haben 66.000 Scheinkonten, 7 Millionen Scheinlikes und 10 Millionen Scheinfollower entfernt und damit weitere 40 Millionen Scheinlikes verhindert. Außerdem sei die Erstellung von mehr als 216.000 Spam-Konten blockiert worden. Und ich finde, allein schon diese Zahlen sagen echt einiges aus. Also wie krass da versucht wurde, in diese Wahl sich einzumischen. Und tatsächlich wurde zur Wiederholungswahl Georgescu dann gar nicht zugelassen. Also weil auch hier das Verfassungsgericht gesagt hat, naja, du hast deine Wahlkampffinanzierung nicht offengelegt, du verbreitest faschistisches Gedankengut und damit erfüllst du die Bedingungen für eine rechtmäßige Kandidatur gar nicht. Er hat dann da auch gegen Widerspruch eingelegt, aber das wurde alles dann abgebügelt und gesagt, nö. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe ja irgendwann mal gesagt, es gibt ein Vor-München und ein Nach-München in diesem Jahr. J.D. Vance hatte nämlich in seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz Rumänien als eines der Beispiele aufgezählt, die für ihn der Beweis seien, dass in Europa keine Free Speech und die Demokratie von innen und nicht etwa durch Russland gefährdet sei. Und ist ja damit einem Muster gefolgt, was wir eigentlich von Russland-Trollen kennen. Ja, also die erkennt man wirklich auch. Wir hatten auch schon solche Kommentare bei uns im Blog oder Leute, die versucht haben, solche Kommentare zu hinterlassen. Leute, die dir einreden wollen, dass diese annullierte Wahl in Rumänien ein Staatsstreich gewesen sei. Ja, das ist Propagandasprech aus Moskau.
Ist aber auch immer... Also man muss da schon ein Gegenargument haben, ne? Weil das extrem plausibel daherkommt. Da ist Rumänien, das ist weit weg. Was weiß man über Rumänien? Ja, da kommen halt Rumänen her. Ne?
Ja.
Der Dacia wird da gebaut. Aber ja, und okay. Irgendwas mit Rumänen. Ne? Aber mehr weiß man darüber nicht. Darum erzählt sich das auch immer total schön. Weil das ist halt immer noch so, kann ich mir gut vorstellen, in der Wahrnehmung vieler so ein dunkles Reich in den Karpaten oder dahinter oder so.
Ja.
Das heißt, wenn jemand hingesagt, na, dann guck doch mal nach Rumänien. Da wird das nämlich, passiert das nämlich gerade.
Dann ist dazu man leichter man dann, geneigt zu genau. sagen, ja, bestimmt, das glaube ich.
Genau.
Genau, also es ist auch so, Rumänien muss sich gegenüber der EU jetzt rechtfertigen und einen ordentlichen Bericht abliefern, was da gelaufen ist. Mhm. Der ist noch nicht fertig, aber das sind so die Regularien, also weil wir ja in der EU das Rechtsstaatsprinzip haben. Das heißt, sowas passiert nicht einfach so und dann muss man sich dafür nicht rechtfertigen, sondern tatsächlich wird darüber gerade ein Bericht geschrieben. Es gab aber auch schon diverse Faktenchecks zu verschiedensten Behauptungen, die im Zuge dieser ganzen Annullierung getroffen wurden. Eine der Behauptungen ist dann auch sehr beliebt gewesen, dass auch in Deutschland ja angekündigt worden sei, man werde die Wahl annullieren, also die Bundestagswahl, wenn einem das Ergebnis nicht passen würde. So.
Wer hat das angekündigt? Was?
Niemand hat es angekündigt. Das ist ein Gerücht, das ist Propaganda aus wahrscheinlich Moskau gesteuert. Und aber auch J.D. Vance ist an der Stelle wieder nützlicher Idiot gewesen und hat das in München auch insinuiert in seiner Rede.
Ich frage mich ja schon seit längerem, wer eigentlich dieses Erfolgsbuch von J.D. Vance geschrieben hat, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass der intellektuell überhaupt in der Lage ist, ein Buch zu schreiben.
Ich habe es nicht gelesen, deswegen kann ich nichts darüber sagen, ob es jetzt, vielleicht ist es ja auch einfach ein schlechtes Buch. Trotzdem erfolgreich.
Kann auch sein. Sag mal, bei diesen TikTok-Zahlen, wenn die 20 Millionen gelöscht haben wollen, wie viele haben sie denn nicht gelöscht?
Ja, eben. Ne? Also
stand das nicht dabei. Ne?
Das sagen die auch nicht. Sie sagen ja nur, wir haben das und das und das gelöscht. Also an uns kann es ja nicht liegen.
Wann haben die das gelöscht?
Während dieser
Vor der Wahl.
Im Wahlkampf.
Mhm. Wie schnell nach Auftauchen haben sie es gelöscht?
Ja.
Ich hätte so viele Fragen, die da alle nicht beantwortet werden, ne? Weil wahrscheinlich auch niemand ansprechbar ist bei solchen Firmen wie TikTok.
Ne, doch, wenn es um solche Dinge geht schon. Also da kümmert sich dann schon mal jemand drum. Aber genau, die antworten nur das Nötigste und natürlich nicht so, dass du hinterher mehr weißt als vorher.
Ansprechbar meinte ich auch irgendwie im Sinne von, da ist eine ernstzunehmende Pressestelle und nicht nur jemand, der dafür bezahlt wird, Journalisten fernzuhalten und in die Irre zu führen. Das ist ja
Ach so.
Facebook, Twitter, diese ganzen, die sind ja alle nicht wirklich ansprechbar.
Ja, das stimmt. Das
da musst du echt mit der Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen, damit was passiert.
Na, jedenfalls gab es jetzt diese Woche die Wiederholung und da sind zwei Namen wichtig. Der erste ist George Simion, er hatte im ersten Wahlgang die meisten Stimmen, insgesamt 41%, hat damit die absolute Mehrheit, die er gebraucht hätte, verfehlt, gilt jetzt aber für viele schon als Wahlsieger, weil er eben, der andere hatte nur 21 Stimmen. Der Typ ist Vorsitzender der Partei Allianz für die Vereinigung der Rumänen. Das ist schon ein sehr vielsagender Name.
Ja,
genau,
ja.
Der ist rechtsextrem. Seine politische Karriere hat er begonnen als Aktivist für die Vereinigung Rumäniens mit der Republik Moldau. Und daher eben auch der Name Allianz für die Vereinigung der Rumänen. Auch ein Teil der Ukraine soll seiner Meinung nach dann zu Rumänien gehören. Und ist ansonsten auch bekannt aus der Bukarester Hooligan-Szene, in der er sich rumgetrieben hat. Außerdem ein großer Fan von Donald Trump. Und was ich auch interessant finde, J.D. Vance hat ihn wohl auch unterstützt. Daher weißt du dann auch, woher so die Sympathiebekundungen da kommen.
Also ich kann das nicht ernst nehmen. Also solange der nicht auch die Dacia-Autohäuser in Deutschland mit der Ukraine, Rumänien und Moldau vereinigen will, finde ich, das ist doch lächerlich.
Naja, und der Zweitplatzierte ist, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Nicușor Dan. Der hatte 21%, wie gesagt, er ist aktuell der Bürgermeister von Bukarest, das ist er schon seit 5 Jahren, ist Gründer und ehemaliges Mitglied der Liberalen Partei, da gab es ein bisschen Streit, weswegen er dann ausgetreten ist. Auch eine ganz interessante Geschichte, kann man in der Wikipedia nachlesen. Die Partei heißt Union rettet Rumänien, auch ein bisschen... Naja, schwulstiger Name, aber er ist ja nicht mehr Mitglied. Inzwischen ist er unabhängiger Kandidat und die beiden, die gehen jetzt am 18. Mai in die Stichwahl. Und wer rechnen kann, der hat gemerkt, 62% der Stimmen haben die beiden zusammen. Um die absolute Mehrheit zu erhalten, fehlen dem Simeon noch 9%, dem Dan 29%. Das heißt, rein rechnerisch, ist es noch möglich, ja, dass der Bukarester Bürgermeister gewinnt? Wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Und man muss sich gerade ein bisschen Sorgen machen um die Demokratie tatsächlich in Rumänien.
Ja, vielleicht kapieren die Rumänen ja irgendwann in den nächsten Tagen ja doch noch den Unterschied zwischen einem Leben in Freiheit und einem Leben mit Russland.
Ja.
Also, ja, shit. Apropos Russland. Stellt sich raus, Russland hat super Kontakte in die neue Bundesregierung. Besser noch, Russland scheint sogar super Kontakte ins parlamentarische Kontrollgremium zu haben, was die Geheimdienstaufsicht beim Deutschen Bundestag ist. Und jetzt rat mal, wer dieser Kontakt in den Bundestag ist.
Ich weiß es natürlich schon.
Ach so, Ralf Stegner.
Ralf oder Rolf, ich weiß es
Ralf,
immer nicht.
Ralf oder ja, Rolf, egal, Stegner. Stegner von der SPD ist Russlands Einfallstor, oder zumindest sieht so aus wie Russlands Einfallstor, in den Deutschen Bundestag und in das Gremium, das die Geheimdienste beaufsichtigt. Der Herr Stegner, der neigt nämlich zu Geheimtreffen mit Russen. Und das Ganze im Rahmen des sogenannten Petersburger Dialogs. Und genau ein solches Geheimtreffen hat er gerade mal wieder gemacht. Allerdings war das völlig privat, sagt Stegner. Stegner war in der vergangenen Legislaturperiode schon Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums. Das heißt, der ist an Geheimdienstinformationen rangekommen und dürfte darum für Russland einigermaßen interessant gewesen sein. Die Tagesschau schreibt jetzt, im politischen Berlin ist zu vernehmen, Stegner strebe für die neue Legislatur den Vorsitz im parlamentarischen Kontrollgremium an. Was aber nichts macht, weil im parlamentarischen Kontrollgremium sitzt ein ganz anderer Stegner. Der Stegner hat überhaupt nichts mit dem Stegner zu tun, der da diese Treffen mit den Russen, das ist ein bisschen so wie bei JournalistInnen, die in ihrer Social-Bio stehen haben, hier privat und damit dann tatsächlich auch noch für voll genommen werden wollen. Ja. Dieser Petersburger Dialog ist, beziehungsweise war, den gibt es nämlich gar nicht mehr.
Eben.
Das ist ein Gesprächsforum, das Gerhard Schröder und Wladimir Putin sich 2001 ausgedacht hatten, mit dem Ziel, die Verständigung zwischen den Zivilgesellschaften Deutschlands und Russlands zu fördern. Was 2001 vielleicht noch gestimmt haben mag. Andererseits muss man auch immer sehen, dass solche Geheimdienstoperationen, wo man Leute irgendwo einschleust, Schläferoperationen und sowas, die haben immer einen irrsinnigen Vorlauf. Mhm. Von daher, ich will aber hier keine Verschwörungstheorien äußern. Wenn du dann guckst, was so vor allen Dingen in der Wikipedia alles so zitiert ist an Berichten, an Kritik an diesem ganzen Ding. Dann liest man so Sachen wie, die russische Seite präsentierte fast ausschließlich im staatlichen Dienst stehende Persönlichkeiten. Authentische Vertreter der Zivilgesellschaft waren bis auf die sprichwörtlichen Feigenblätter nicht zugelassen. Das soll gewesen sein ein Honoratiorenclub mit Simulationen von Ergebnissen. Eine Abbildung der Vielfalt beider Gesellschaften sei überhaupt nicht möglich gewesen. Also genau so eins von diesen Dingern, wo spätestens nach dem zweiten Treffen, das dann auch öffentlich besprochen wurde, selbst der schlechtest justierte Grützedetektor das Klingeln anfangen sollte.
Ja, ich erinnere mich auch, das Ding steht echt auch schon seit 10 Jahren in der Kritik.
Ja,
also
ja, Minimum.
Spätestens
Minimum.
Seit die Krim angegriffen wurde von den Russen,
exakt,
ist das Teil wirklich nicht mehr so genießbar.
Ja, so, und das hat, sie haben es dann ja auch, also es gibt es ja nicht mehr, diesen Verein, der hat sich aufgelöst vor ein paar Jahren. Und gerade war Stegner beim vierten Treffen dieses Vereins, der gar nicht existiert, weil irgendwann die Letzten gemerkt haben, dass man mit Russland vielleicht gar nicht reden kann, weshalb sie das Ding dann vor 2 Jahren auch aufgelöst haben, insbesondere wegen dieses großen Überfalls auf die Ukraine 2022. Mit dabei war übrigens auch Ronald Pofalla, oder heißt er Roland? Pofalla, also der ehemalige Chef des Bundeskanzleramts. Matthias Platzek, der
natürlich
ehemalige brandenburgische Ministerpräsident der SPD Bundesfunde, der darf nicht fehlen, der Matze. Und Stefan Holthoff-Förtner, den kennt man nicht so unbedingt bundesweit. Der war in Nordrhein-Westfalen unter Armin Laschet Europaminister, also ein CDU-Mann auch. Also es ist jetzt nicht nur ein SPD-Problem, dieses Russland-Problem. Waren auch noch ein paar Leute noch mehr dabei, die kenne ich aber nicht, die mir aber auch alle inklusive Pofalla und Platzek und Holthoff-Förtner ein bisschen egaler sind als Ralf Stegner. Hm. Weil Ralf Stegner ist erstens Mitglied des Deutschen Bundestages, zweitens ein ziemlich hohes Tier in diesem Deutschen Bundestag und in seiner Partei und drittens mutmaßlich demnächst wieder im parlamentarischen Kontrollgremium und der ergreift regelmäßig Partei für Russland, ist dabei aber clever genug, das nicht ausdrücklich zu formulieren, sondern das ein bisschen zu verbrämen, so hinter Verhandlungsforderungen,
Besonnenheit, ja,
Bedenken,
ja, genau,
und Dialogen. Ne? Müssen wir weiter reden, weil nur dann schießt man nicht und so weiter. Dialogisiert haben sie sich jetzt vor ein paar Tagen bei diesem vierten Treffen mit Viktor Subkov. Ist der ehemalige Ministerpräsident Russlands und derzeit Aufsichtsratsvorsitzender von Gazprom. Und Valeri Fadejev, der ist der Boss von Russlands Menschenrechtsrat. Sie haben sich also tatsächlich getroffen und vermutlich haben sie das früher auch schon gemacht mit dem zahlungskräftigeren Teil der Zivilgesellschaft. Und es würde mich nicht wundern, wenn da dann auch noch eine Handvoll russischer Geheimdienstler mit dabei gewesen ist. Das Auswärtige Amt sagt: Die erwähnten Treffen sind weder im Auftrag der Bundesregierung erfolgt, noch geplant worden. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, welche Bundesregierung damit gemeint ist. Weil unter Scholz kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sowas auch gar nicht hat beauftragen müssen. Wie es jetzt so ist, weiß ich nicht. Bemerkenswert finde ich auch, als die Russen 2014 die Krim annektiert hatten, da fand der Petersburger Dialog, dass genau das eine gute Idee wäre, was heute die Erpiser schon wieder fordern. Russland verstehen, die Sorgen und Nöte Russlands ernst nehmen, legitime Sicherheitsinteressen, jada, jada, jada. Dabei muss man mit denen da überhaupt nicht drüber reden, sondern man muss eigentlich nur zuhören, was die Russen öffentlich sagen, um zu wissen, was die vorhaben und warum sie das vorhaben.
Ja.
Bloß warum sie einen völlig privaten Dialog mit einem mutmaßlichen künftigen Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums führen, habe ich irgendwie nirgends bei den Russen nachlesen können.
Ja, ich habe auch echt gedacht, ach, sieh an, das passt.
Ja.
Das passt einfach zu all denen. Ich habe den ja schon so oft auch jetzt in verschiedenen Talkshows gesehen in den vergangenen 3 Jahren. Und Stegner ist für mich ein Garant, wenn ich eine Talkshow anmache, dass ich mich sehr ärgere, dass ich mich frage, okay, wer bezahlt ihn? Wo kommt das jetzt her? Was ist da? Wie kann man so denken, so reden?
Ja.
Und der guckt ja auch immer so.
Ich fürchte ja, dass solche Leute überhaupt nicht bezahlt werden.
Nee. Ja.
Sondern eher so korrumpierbar sind wie Philipp Amthor seinerzeit mit Augustus Intelligence, diese Geschichte. Da ist ja auch nicht wirklich Geld geflossen. So, hier, Amthor, mach mal Türen auf, hier hast du einen schwarzen Koffer. So läuft das da ja nicht. Sondern es ist eher so, kommen Sie doch mal bei uns vorbei, wir zahlen auch die Reise, wir buchen Sie auch in einem schönen Hotel ein, gucken Sie mal hier die Tänzerinnen, suchen Sie sich eine aus. Ich glaube, dass es da eher um so Statussymbole und solches Zeug geht, mit dem sich solche Leute kaufen lassen.
Das kann schon sein.
Und, ja. Und zwar unbemerkt, ne? Ich glaube dem Amthor sogar, zumindest teilweise, ich finde es natürlich äußerst vertrauensunwürdig, aber ich glaube dem Amthor zumindest teilweise, dass ihm gar nicht klar war, dass er da gekauft werden sollte.
Wer weiß, ich weiß nicht.
Findest du, ich bin wieder zu wohlwollend, ausgerechnet mit einem CDUler?
Naja, CDUler, es gibt auch gute CDUler, aber ausgerechnet Philipp Amthor, ich weiß nicht.
Naja, man rutscht da halt so rein, komm doch mal vorbei, ja komm, lass erst stecken, das Essen zahle ich, was soll das denn? Zack, bist du drin.
Naja, apropos Bundestag, sag mal, was war denn diese Woche im Bundestag los? Das war ja sehr aufregend.
Ich hatte Spaß. Also wenn ich der Presse folge, dann war also Staatskrise, Untergang des Abendlandes, was noch, Plattentektonik kaputt. Also irgendwie ist, ja, aber ich fand's lustig.
Es war auf jeden Fall sehr aufregend, das kann man sagen. Es war Mittwoch, wo eigentlich Friedrich Merz hätte gewählt werden sollen, vom Bundestag zum Kanzler. Und die beiden Fraktionen, CDU-CSU, also die Unionsfraktion und die SPD, haben auch eine, würde man sagen, ganz gemütliche Mehrheit zusammen gehabt. Also 18 Stimmen mehr, als der Kanzler gebraucht hätte, um gewählt zu werden, hatten die beiden Parteien oder Fraktionen. Insofern ist auch wirklich niemand auf die Idee gekommen, dass das passieren könnte, was passiert ist, dass er nicht die erforderliche Anzahl der Stimmen erhält im ersten Wahlgang. Aber dass es passiert, niemand weiß, wer da mit Nein oder Enthaltung gestimmt hat. Es waren auf jeden Fall CDUler und SPDler dabei, so viel wissen wir. Oder vielleicht, ja, man weiß es nicht, ne? Vielleicht waren es auch nur CDUler oder nur SPDler.
Man weiß es nicht.
Man weiß
aber
es einfach
sehr,
nicht.
Aber sehr, sehr viele politische Kommentatoren und Kommentatorinnen haben ganz genau gewusst, warum die dagegen gestimmt haben. Nur wer es war, das wussten sie nicht. Sehr seltsam, ne?
Ja, sehr interessant.
Hellseherische Fähigkeiten.
Ey. Naja, jedenfalls war das ein großes Hallo danach im Bundestag.
Ein großes Hallo und viel Spaß.
Ja. Also tatsächlich hat es mich dann auch interessiert, weil ich dachte, okay, also dann habe ich einen Livestream auch angeschaltet und dann mir den zweiten Wahlgang angeschaut, weil ich weiß noch, Krieg und Freitag hatte auf Blue Sky auch gepostet. Ich weiß nicht, welches Ergebnis gut für Deutschland wäre, aber ich weiß, welches ich witzig fände.
Ja, so ungefähr so.
So
ich habe tatsächlich, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe von Anfang an, ab 10 Uhr ungefähr, muss ich Phoenix geguckt haben, hab hier gesessen, hab gefeixt.
Ja, du schriebst mir auch so, Merz ist nicht gewählt. Und ich nur so, schön.
Und wer wirklich, also wer, finde ich, wirklich den Ehrenohrensessel verdient hat, das ist Korte.
Ja.
Korte, der Politikwissenschaftler, der wirklich stundenlang erklärt hat, eingeordnet hat. Super. Korte war wirklich der Beste.
Na jedenfalls, haben sich dann die verschiedenen Fraktionen bis auf die AfD zusammengerauft, also selbst mit der Linkspartei hat man dann geredet, weil, was ich auch gar nicht wusste, wenn der Bundeskanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt wird, gibt es nicht einfach so einen zweiten Wahlgang, weil ist ja auch bisher noch nicht passiert, also es ist wirklich das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass das passiert ist. Friedrich Merz kann sich also rühmen, it's a first, und dann musste man die Geschäftsordnung erstmal ändern, damit es möglich ist, einen zweiten Wahlgang noch am selben Tag zu machen. Und dafür musste man die Linkspartei ins Boot holen. Und die Linkspartei wurde ins Boot geholt, hat gesagt, okay, können wir machen, und hat mit dafür gesorgt, dass Friedrich Merz dann im zweiten Wahlgang am Mittwoch noch gewählt wurde. Da hat es dann endlich geklappt, nicht für ihn gestimmt haben. haben dann wohl doch für ihn gestimmt.
Oder die 18 haben wieder gegen ihn gestimmt, aber diesmal haben 18 von der AfD für ihn gestimmt.
Das kann natürlich auch sein. Es sind ja alles geheime Wahlen und wir wissen es natürlich nicht. Na, so oder so ist jetzt Friedrich Merz unser Bundeskanzler. Wir haben auch ein Kabinett. Ich dachte, ich stelle es mal kurz vor. Viele von denen kennt man schon, manche nicht ganz so. Lars Klingbeil zum Beispiel, der neue Bundesfinanzminister und auch Vizekanzler, den kennen wir schon. Das ist der SPD-Vorsitzende. Alexander Dobrindt ist auch ein Name, den wir schon kennen. Der ist jetzt Bundesinnenminister. Nachfolger von Annalena Baerbock im Auswärtigen Amt ist Johann Wadephul. Mhm. Der ist nicht ganz so bekannt, ist auch ein bisschen eine Überraschung für viele gewesen. Lebenslauf könnt ihr euch alle selber anschauen. Ich verlinke das in den Shownotes. Boris Pistorius bleibt unser Verteidigungsminister. Das finde ich schon mal eine gute Nachricht, weil ich glaube, dass es an genau der Stelle jetzt eine Kontinuität gibt, ist wichtig. Und ich finde auch, er ist ein guter Verteidigungsminister gewesen, auch in der Ampel schon. Dann eine ganz interessante Personalie ist Katharina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Ich glaube, über die werden wir noch öfters reden in dieser Sendung, deswegen spare ich uns das jetzt.
Eine Sache finde ich interessant bei Katharina Reiche, die hat politisch keine wirklich saubere Vergangenheit. Mhm. Und das ist in all diesen Porträts, die ich so gelesen habe, wer ist Katharina Reiche, wenn dann höchstens so als Fußnote mal behandelt worden, aber nicht, also wer in meinem Alter ist und das mitgekriegt hat damals in Brandenburg. Da gab es so einen Korruptionsskandal mit ihren Eltern und einer Firma, die irgendwie überschrieben wurde. Also es ist 25 Jahre her oder sowas. Ich finde das interessant und ich finde das sehr wichtig. Ich finde, man sollte grundsätzlich niemandem aufs Brot schmieren, was er vor 25 Jahren mal für eine Scheiße gebaut hat. Aber wenn der Umstand, welchen Job du vor 25 Jahren gemacht hast oder welche Firma du vor 25 Jahren gemacht hast, dazu hergenommen wird, heute zu sagen, ja, er kennt sich ja aus. Das sollte größer gedreht werden, finde ich. Da sollte man wirklich merken, was ist damals eigentlich nochmal genau passiert in dieser Firma? Wo sind da die Millionen geflossen? Welche Rolle hat Frau Reiche da gespielt?
Ja, also auch das, ich verlinke das in der Wikipedia, da kann man das nochmal nachlesen, was da passiert ist. Also es war die Firma ihrer Eltern und da ging es um Insolvenzverschleppung. Ja, das meinst du, ne, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, es ist 25 Jahre her, vielleicht ist es auch nur 20 her, ich weiß es gar nicht genau.
2003 war es.
2003, ja gut. 22,5 Jahre ist es her. Also genau da mit dazwischen. Das mag sein, dass sie mittlerweile geläutert ist, dass sie was dazugelernt hat und. Aber unerwähnt würde ich das nicht lassen.
Ja. Was ich gut fand an ihr, sie hat eine Rede gehalten im Bundestag und hat Habeck wirklich in den Himmel gelobt und hat gesagt, er hätte Unmenschliches geleistet in diesem Amt. Und also da habe ich gestaunt, weil man ja sonst aus der CDU eigentlich immer nur Geschimpfe über jegliche Grünen, egal wie gut sie ihren Job machen, gehört hat. Dann geht es weiter mit Dorothee Bär. Das ist unsere neue Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Ist eine solche intellektuelle Beleidigung, das gibt's überhaupt nicht.
Ja, es ist also sehr bitter für die Wissenschaft, für den Wissenschaftsstandort Deutschland.
Also gerade, man muss sich doch nur mal angucken, was diese Frau in den letzten 10 Jahren so von sich gegeben hat. Das ist doch gerade in genau diesem Ressort, für das sie ausgewählt haben, macht die den Eindruck der Unzurechnungsfähigkeit. Das ist doch, das kann man doch nicht bringen.
Also als Kontext, sie hat unter anderem geleugnet, dass der Klimawandel von Menschen gemacht ist.
Ja, und das dieser Flugtaxi-Schwachsinn und so, weißt du?
Deswegen ist sie ja auch für Technologie und Raumfahrt zuständig.
Gott, das ist so unangenehm.
Dann haben wir Stefanie Hubig. Den Namen hat man, glaube ich, noch nicht so oft gehört. Das ist die neue Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Die ist in diesem Ministerium für die SPD. Und weiter geht's mit Karin Prien. Karin Prien ist jetzt die neue Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das heißt, diese beiden Ministerien wurden da auch zusammengezogen. Es waren ja vorher mal zwei Ministerien. Karin Prien kennt man, wenn man aus Hamburg ist. Da hat sie vorher Bildungspolitik gemacht, war Bildungssenatorin. Manche mögen sie, manche nicht so, wie es halt bei allen ist.
Ich tue mich total schwer mit der Prien. Es gibt, also es ist, bei mir ist es, es schwankt ständig. Das, heute denke ich mir, oh, vernünftige Frau.
Ja, vor fünf Jahren.
Und morgen denke ich mir, was redet die denn für einen Scheiß? Ich weiß überhaupt nicht, ob das gut ist, das gut oder ist das schlecht?
Das ist, glaube ich, normal, weil nobody's perfect. Und schon erst recht nicht, wenn jemand aus der CDU kommt, wird der immer das sagen, was du gut findest, Holger. Eine ganz schöne Personalie finde ich Bärbel Baas, die ist Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Also von ihr habe ich bisher eigentlich immer nur einen guten Eindruck gehabt als eine solide, ehrliche, gute SPD-Politikerin. Mal gucken, ob es so bleibt. Dann haben wir hier Carsten Wildberger. Carsten Wildberger ist der neue Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Ich finde dieses zweite Wort ein bisschen schwierig. Da kommen so Elon Musk-Vibes in mir auf, so Doge-Vibes.
Vor allen Dingen, wenn ich dann dieses ganze Personal der CDU und CSU sehe, das ist das Gegenteil von modern.
Ja gut, ich meine, er ist immerhin ein studierter Physiker und hat auch promoviert in Physik und so weiter und ist aber ein krasser Quereinsteiger auch, ne?
Ja, aber das ist, ne, das war Joe Cialo auch und look where it got him hier in Berlin, den Kultursenator, Kulturstaatssekretär, weiß schon.
Ich meine, das ist doch
völlig lächerlich. Also es ist so ein sich selbst ans Kreuz nageln als so eine rechts bald reaktionäre Bundesregierung ein Ministerium für Staatsmodernisierung aufzusetzen. Das kannst du doch vergessen. Die kriegen doch noch nicht mal sie selber modernisiert.
Wir werden sehen.
Na gut, ja, okay. Ich erwarte kaum was. Darum werde ich wahrscheinlich auch nicht enttäuscht werden.
Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir Patrick Schnieder. Patrick Schnieder ist der neue Bundesminister für Verkehr. Es ist erstaunlich, weil Patrick Schnieder nämlich ist kein CSU-Bundesminister für Verkehr, sondern ein CDU-Bundesminister für Verkehr. Das ist auch neu. Also für mich ist das neu. Für mich ist das was, wo ich so denke, aha, okay, sie geben der CSU nicht das Verkehrsministerium. Interessant. Carsten Schneider heißt der neue Umwelt-, Klimaschutz-, Naturschutz- und nukleare Sicherheitsminister. Der hat auch relativ viel zu verantworten. Auch so ein Name, weiß ich nicht, hat man vorher auch nicht wirklich gehört, ne? Also.
Ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Wie war
Carsten Schneider. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, die alle zu lernen.
Carsten Schneider ist halt auch noch durchschnittlicher als Holger Klein.
Ja, SPD. Also, ne?
Carsten Schneider.
Und Nina Warken, das ist die Nachfolgerin von Karl Lauterbach im Bundesministerium für Gesundheit. Nina Warken ist von der CDU. Nina Warken war früher Integrationsbeauftragte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Jetzt eben Gesundheit. Das war auch ein bisschen kritisiert worden, dass sie vorher mit Gesundheit gar nicht so viel im Hut hatte. Aber das ist ja häufiger in Ministerien. So, wir erinnern uns an Cem Özdemir. Dann haben wir hier den Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, der Alois Rainer. Diesmal einer von der CSU tatsächlich. Und mit Rehm Alabali Radovan haben wir die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aus der SPD. So, zwei haben wir noch. Verena Huberts ist die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und Thorsten Frey, den kennen wir auch schon, ist der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes. Müsst ihr euch alles nicht merken, wir wiederholen die Namen ab jetzt in jeder Sendung.
Was?
Nein. Aber einige Namen, wenn sie relevant werden, lernt man sie dann ja so nebenbei in den kommenden 4 Jahren. Wenn es denn 4 Jahre hält. Mal gucken.
Der Verfassungsschutz, und zwar das Bundesamt für Verfassungsschutz, hatten wir ja letzte Woche kurz, dass sie die AfD als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet. Daraufhin die übliche Aufregung, Forderung nach Parteiverbot zu hören, Aufrufe zur Besonnenheit von denjenigen, die weiß genug sind und Geld genug haben, dass ihnen tendenziell egal sein kann, welcher Geist durch die Republik wählt. Und natürlich das übliche Rumgeopfere bei der AfD selbst, also das Einzige, was dieser Verein tatsächlich kann. Zum Rumopfern gehört, immer schön zu bestreiten, dass man selbst extremistisch sei, dabei aber stets zu behaupten, extremistisch sind alle anderen. Außerdem zu behaupten, nur man selbst ist in der Lage, eben dieses Extremismusproblem der anderen zu lösen, dabei aber ignorieren, dass die eigenen Lösungsvorschläge fast ausschließlich extremistisch daherkommen. So, Normal ist es allerdings, gegen solcherlei Behördenhandeln juristisch vorzugehen. Und darum hat die gesichert rechtsextremistische Partei das Bundesamt für Verfassungsschutz verklagt, was aber super natürlich auch in deren Rumgeheule, in deren Permanentes passt. Mhm. Und das Amt hat jetzt was gemacht, und zwar eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Mhm. Das ist eine gesetzlich nicht geregelte, aber häufig angewandte Verfahrensweise im deutschen Verwaltungsprozessrecht, sagt mir die Wikipedia. Die grundsätzliche Idee dabei ist, das Gericht zu entlasten, und zwar indem du versuchst, genau dasjenige Handeln zu unterlassen, über das vor Gericht gestritten wird, und zwar bis das Gericht sich entschieden hat. Konkret heißt das hier, gestritten wird über die Bezeichnung gesichert rechtsextrem. Mhm. Und genau darum wird der Verfassungsschutz bis auf Weiteres nicht mehr öffentlich sagen, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist.
Bis es halt, genau, klar ist.
Bis das Gericht sagt, ihr dürft das sagen. Aufgrund der uns präsentierten Belege für genau. eure Einschätzung dürft ihr das sagen oder ihr dürft es nicht sagen. Genau, solange wird der Verfassungsschutz das nicht mehr sagen. Hat noch ein paar andere Konsequenzen, aber die sind jetzt, ist jetzt eigentlich alles, das Einzige, was passiert ist, es steht jetzt nicht mehr öffentlich beim Verfassungsschutz, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist. Aber dadurch, dass das Ding jetzt einmal hochgekocht ist, wissen es ja sowieso alle.
Ja, eben.
Neben der Klage hatte die AfD auch noch einen sogenannten Hängebeschluss beantragt. Das ist auch so ein Wort, das man häufiger gehört hat dieser Tage. Hm. Der Hängebeschluss hätte dazu führen können, dass das Gericht die Einstufung, also als gesichert rechtsextrem oder rechtsextremistisch, glaube ich, war es, dass das Gericht diese Einstufung hätte vorläufig aussetzen können. Ja, weil jetzt ist sie noch rechtsextrem. So, also das sind ja Spitzfindigkeiten natürlich.
Ja, es ist alles sehr juristisch.
Ja. So, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich bin kein Jurist. Ich habe das Glück, Gesetzestexte gut zu verstehen, wenn ich sie lese, aber ich bin weit davon entfernt, daraus irgendwelche Expertise ableiten zu können. Oder so. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin kein Jurist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese Stillhaltezusage genau das Werkzeug, das man braucht, um diesen Hängebeschluss auszuhebeln damit. Mhm. Ne? So, das heißt, wer will, kann ab sofort wissen, dass der Verfassungsschutz die AfD für gesichert rechtsextrem hält. Diesen Umstand können wir aber nirgendwo nachlesen, weil der Verfassungsschutz versprochen hat, das nicht mehr öffentlich zu sagen.
Ja.
Und was es nicht bedeutet, und das ist viel interessanter, mehr bedeutet das nicht. Ja? Mhm. Es bedeutet vor allen Dingen überhaupt nichts zur Sache. Das Gericht hat sich nicht zur Sache geäußert. Null. Auch wenn die extreme Rechte, deren Propagandaapparate hier, Axel Springer Verlag und so, die versuchen ja gerade diese ganze Sache anders zu drehen. Mhm. Nämlich so, als sei der Verfassungsschutz zurückgerudert, was ja implizit bedeutet, er hätte seine Einschätzung geändert. Hat er aber nicht. Und wenn ich mir so angucke, was im Gutachten drinsteht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich das ändern wird, diese Einschätzung des Verfassungsschutzes.
Aber das ganze Gutachten gibt es immer noch nicht, oder? Oder gibt es das inzwischen? Weil es gibt.
Selbst wenn ich es hätte, würde ich es dir natürlich nicht sagen. Gelegentlich werden mir ja wirklich solche Sachen zugesandt. Also. In diesem Fall aber wirklich nicht. Wie gesagt, könnte natürlich auch sein, dass ich es habe und jetzt so tue als nicht. Nee, yeah. Aber was wirklich lesenswert ist diesbezüglich, da würde ich sogar Geld für Print ausgeben, ist der große Artikel im Spiegel diese Woche. Die scheinen nämlich wirklich nicht nur umfangreicher Rennen, sondern anscheinend wirklich komplett Einblick in dieses Gutachten gehabt zu haben und nicht nur diese 17 Seiten gesehen zu haben, die überall zirkulieren, nachdem Frag den Staat die veröffentlicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige, was ich kenne.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Der Spiegelartikel ist wirklich gut, wirklich, wirklich, dauert lange ihn zu lesen, ist natürlich im Grunde listen die halt auf, ne?
Ja,
so
genau.
Panoptikum der schlimmsten Verfehlungen.
Das ist passiert. Das war ja genau, auch schon, vor einem Jahr stand ja die AfD auch schon in Münster vor Gericht, weil sie gegen die Einstufung als, wie war das? Möglicherweise.
Gesichert rechtsextrem.
Nee.
Achso, nee, das war Verdachtsfall.
Genau. Da sind sie ja auch schon vor Gericht gezogen. Mhm. Und da hat ja das Gericht auch wieder dem Verfassungsschutz Recht gegeben. Und so. Und das wird jetzt auch so kommen. Weil
das war nicht nur Münster, das gab es doch auch. Wo war denn das noch? Es gab mehrere Fälle, aber ja.
Aber Münster war der Große gegen den Verfassungsschutz, gegen die bundesweite Einordnung als Verdachtsfall. Und da war das ja auch schon so klar, einfach dadurch, wie der Verfassungsschutz das ja auch argumentiert hatte und wirklich die ganzen Einzelfälle zusammengetragen hatte, die dann ja auch wieder vor Gericht genannt wurden. Mhm. Ja, also das Einzige, was die AfD dagegen tun kann, dass sie als rechtsextrem eingestuft wird, ist aufhören, rechtsextrem zu sein.
Ja, sich zu deradikalisieren oder deextremisieren oder irgendwie sowas. Aber das werden die nicht schaffen. So eine Idee hatte ich auch. Ich habe diese Woche mit Eiko Kempen von Frag den Staat gesprochen über genau das Thema. Das sind ja die einzigen, die wirklich diese 17 Seiten, diese ominösen, die überall zitiert werden, dann auch veröffentlicht haben. Und ich habe ihm auch gesagt, das ist doch eigentlich eine gute Sache, wenn das jetzt irgendwie, vielleicht hilft das ja, die Partei zu deradikalisieren. Weil letztendlich ist ja so ein Gutachten auch eine Anleitung dafür, wie man es nicht machen sollte. So, das heißt, wenn du jetzt hingehst, und das ist ja auch einer der Punkte, warum ich Befürworter eines Verbotsverfahrens bin, das kann dazu führen, dass diese Partei sich deradikalisiert. Mhm. Da sagte Eiko dann auch, naja, ist ja jetzt nicht so, als hätte es in der Vergangenheit nicht schon genug solcherlei Gutachten, Hinweise und sonst wie was gegeben. Also nicht, diese implizite Anleitung zur Deradikalisierung, die liegt seit vielen Jahren vor. Ja. Und alles, was die AfD daraus gemacht hat, ist, sich weiter zu radikalisieren. Eben. Von daher ist das, das leider auch hinfällig. War eine gute Idee von mir.
Die gehen dahin, wo der Applaus ist. Und dass sie so radikal sind, bringt ihnen immer mehr Stimmen. Das ist einfach ein Erfolgsmodell. Ja.
Radikalität bringt Applaus. Das ist ja das ist ja eins der Probleme in den sozialen Medien, vor allen Dingen, vor allen Dingen in den algorithmisch gesteuerten sozialen Medien. Da kriege ich es nicht so mit, ne? Weil irgendwann läuft sich das tot, ne? Weil irgendwann findet einer die Gehässigkeit nicht mehr lustig. Also das Problem ist ja, du kriegst für Gehässigkeit prinzipiell mehr Applaus als für Freundlichkeit. Ja. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, also selbst gelernt. Und wenn du ein algorithmisch gesteuertes Ding hast und eine Gehässigkeit raushaust, die 50 Leute lustig finden und 5 Leute nicht, dann schiebt der Algorithmus das bei den nächsten 50 Leuten rein. Wenn du das Ganze auf einem nicht algorithmisch gefahrenen sozialen Netzwerk machst, zum Beispiel Mastodon, zum Beispiel Blue Sky, dann finden das 50 Leute witzig und 7 Leute nicht. Und diese 7 Leute verhindern quasi, dass der 51., der das lustig finden könnte, das überhaupt noch zu sehen kriegt, weil die verbreiten es nicht weiter, die blocken vielleicht sogar, weil die sagen, du Arschloch, dich will ich hier nicht sehen. Ich glaube schon, dass im Wesentlichen die Algorithmen ein Problem sind. Darum fordere ich ja auch schon lange, dass wir Algorithmen verbieten sollten. Ja. Also Algorithmen in sozialen Medien verbieten sollen. Aber ja.
Es gibt ja Algorithm Watch, die sich sehr stark mit sowas beschäftigen.
Ja.
Aber trotzdem, auch ohne die Algorithmen, hast du natürlich den ganz normalen Schneeball-Effekt.
Ja, aber den kriegst du eher weg.
Durch Retweets und Drückos und so weiter, den kriegst du nicht einfach so weg. Also du hast trotzdem den Effekt, dass etwas, was viral geht, auch ohne Algorithmen. Es gab das ja auch schon vor dieser Algorithmisierung. Ich bin mir da sehr sicher.
Auch so riesig, so oft in dieser unfassbaren Frequenz, in dieser Lautstärke. Und vielleicht gibt's da Forschung drüber. Wer von euch weiß, ob es Forschung darüber gibt, die mir entweder die Flausen mit dem Algorithmen verbieten austreibt oder mich bestätigt?
Ich habe nicht widersprochen, dass die Algorithmen verboten werden. Das sehe ich auch so, weil die diesen Effekt nochmal, vielleicht exponentiell machen oder irgendwie so. Also die verstärken den natürlich. Aber trotzdem gibt es den ganz normalen Schneeball-Effekt. Ne? Wenn ich irgendwas poste, was die Leute aufregt, dann reposten das 50, dann ist es in der Timeline von deren jeweils 100 Followern, die reposten und so weiter. Ist einfach, den gibt es.
Hast du es schon mal mit Gehässigkeiten versucht? Ich glaube, dass es da einen himmelweiten Unterschied gibt zwischen ich poste irgendwas und das geht viral und ich poste Gehässigkeiten und das geht viral. Ich glaube, dass es da einen Unterschied gibt.
Ja, aber Gehässigkeiten gehen schneller viral. Das ist tatsächlich auch etwas, was untersucht ist. Das nennt sich dann auch Ragebaiting.
Tun sie das, weil die Algorithmen irgendwann zugreifen oder tun sie das auch so?
Wahrscheinlich bei
Wahrscheinlich Threads, reicht mir als Antwort leider nicht.
Bei Threads, bei Twitter, bei all diesen anderen algorithmisch gesteuerten Medien sind es dann die Algorithmen, die zugreifen. Und bei Blue Sky und Mastodon ist es der Schneeball-Effekt.
Die Arbeit, die du da zitierst, hat die Blue Sky und Mastodon angeguckt auch?
Nee, ich zitiere auch keine Arbeit. Ich zitiere gerade einen Selbstversuch von einer Autorin beim Guardian, die sondern irgendwo anders. Die hat das Ganze auf Meta versucht und hat dann festgestellt, dass Ragebaiting super funktioniert in diesen algorithmisch gesteuerten Social Media Plattformen.
Das, nee, aber das
deswegen, ich wollte nur sagen, ich widerspreche dir ja gar nicht.
Nee, aber Journalistin macht Selbstversuch, ist für mich kein Datenpunkt. Das ist
ja, aber wenn ein Datenpunkt ist ja zum Beispiel, wie hat Twitter denn funktioniert, bevor es die Algorithmen gab, 2009 bis 2000, weiß ich nicht, wann auch immer die eingeführt wurden. Und da gab es ja trotzdem schon, dass Leute viral gegangen sind und Gehässigkeit war genauso verbreitet. Also oder war sehr, sehr erfolgreich auch. Insofern, da bist du ja tatsächlich das beste Beispiel für.
Ja. Kann man, aber auch das, ne, letztendlich ist das auch nichts anderes als Journalistin macht Selbstversuch, was ich jetzt hier als meinen Datenpunkt
präsentiere. Das stimmt.
Ich bin aber auch noch gar nicht fertig mit dem Verfassungsschutz. Es gibt nämlich noch ein Verfassungsschutzthema dieser Woche, was ich eigentlich das krasseste Thema dieser Woche fand, was aber ein bisschen untergeht, weil erstens findet es in einem zu vernachlässigenden Bundesland statt, nämlich in Brandenburg.
Aber immerhin unser Nachbarland, also von daher.
Ja gut, aber wenn wir die Wahl hätten, wäre es das auch nicht, oder?
Ich sag dazu nichts.
So.
Nichts Böses.
Muss man einfach mal, man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Katrin Lange von der SPD ist Innenministerin in Brandenburg und die hat, so entnehme ich es dem Tagesspiegel, Zitat, mit der Einstufung der AfD als rechtsextremistisch ein Problem. Und diese Frau, Katrin Lange von der SPD, die hat am Dienstag den brandenburgischen Verfassungsschutzchef gefeuert und das ist jetzt nicht irgend so ein völlig durchgeknallter Verschwörungstheoretiker, wie was CDSU uns unter Seehofer noch zugemutet hatten, sondern dieser Jörg Müller heißt er in Brandenburg. Der war, nach allem, was man so liest über ihn, man liest recht wenig witzigerweise, ein durchaus respektierter, durchaus kompetenter Mann. Die Ministerin sagt, man könnte Müller jetzt nicht mehr vertrauen, vor allen Dingen die Öffentlichkeit könnte Müller jetzt nicht mehr vertrauen, habe ich dann auch noch irgendwo gelesen, weil die Ministerin nicht darüber informiert worden sei, dass Müllers Behörde, also der Brandenburgische Verfassungsschutz, die Brandenburger AfD seit letzter Woche als gesichert rechtsextrem einstuft. Müller hätte die Ministerin über diesen Schritt der Höherstufung vom Beobachtungs- oder Verdachtsfall, oder wie es heißt, aber vorher nicht informiert. Hm. Und das scheint gelogen zu sein. Und zwar so sehr gelogen, dass die Presse sich traut, Ministerin Lange von der SPD öffentlich so sehr zu scheuern, dass, wenn ich das machen würde, ich Angst hätte, abgemahnt zu werden. Außer ich habe stichfeste Belege. Und die scheinen die Potsdamer Neuesten Nachrichten zu haben. Die PNN schreiben, es gibt mehrere Gründe, warum diese Frau für die SPD und für die Landesregierung nicht mehr tragbar ist. Sie liefert der AfD Argumente. Sie wusste seit Dezember vom Gutachten. Sie hat offenbar gelogen. Angeblich weiß sie seit Montag erst von dieser Hochstufung. PNN schreiben aber, die Wahrheit ist, Lange wollte Müllers Entscheidung einfach nicht mittragen, konnte aber nicht eingreifen. In ihrem Zorn darüber hat sie Müller gefeuert. Das ist ein Zitat aus dem Potsdamer Neuesten Nachrichten. Sowas schreibst du nicht auf, wenn du nicht ganz sicher bist, dass du nicht damit Bestand hast. Noch ein Grund. Die angebliche Verzögerung ist keine. Da gab es dann so Streit um, ja, hier am 14. April hättest du mir das schon sagen müssen, aber hast du erst am 17. und so. Irgendwie war noch Ostern dazu, also völliger Quatsch. Ihre Aussagen, das finde ich auch interessant, passen nicht zur Behördenlogik. Ihre Aussagen passen nicht zur Behördenlogik. Das merken wir uns noch mal ein bisschen. Und das Nächste ist, sie bereitet der AfD den Boden.
Ja.
Sie schreiben, ich zitiere wieder die Potsdamer Neuesten Nachrichten, was Lange treibt, ist nicht nur gefährlich für die SPD, für Brandenburg und Woidke. Sie bereitet den Boden dafür, dass die AfD alsbald selbst Zugriff auf die Sicherheitsbehörden bekommen könnte. Und dann bleiben nur aufrechte Beamte, denen allein das Gesetz Maßstab ist. So, Behördenlogik ist eigentlich, nein, normalerweise, also ne, in 1000 Fällen passiert es nur ein einziges Mal, dass der Stempel nicht zuerst von Schneidereit und dann von Meier gemacht wurde. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es in diesem Fall, dass das der eine Fall ist, das eine Promille, wo es anders läuft. Das heißt, Behörden arbeiten immer gleich. Das ist der Sinn von Bürokratie, dass es immer gleich ist, dass du derselbe Input immer zum selben Output führt, idealerweise. So, das ist das eine. Bleiben nur noch aufrechte Beamte, denen allein das Gesetzmaßstab ist, ist das andere. Man kann es mal zusammenfassen. Also es sieht halt aus, als hätte die brandenburgische Innenministerin den Chef einer Behörde gefeuert, weil die Fakten dieser Behörde, okay, sind nur juristische, aber immerhin, weil die Fakten dieser Behörde den Gefühlen der Ministerin nicht gepasst haben. So sieht das aus. Und das im Zusammenhang mit der extremen Rechten. Und jetzt kommen wir wieder auf die Beamten, die Aufrechten und die Behördenlogik. Und das erzähle ich über einen Buchtipp. Und dieser Buchtipp lautet Timothy Snyder, On Tyranny, auf Deutsch über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand. Kostet digitalen Zehner, könnt ihr machen, würde ich aber als echtes Buch zu Hause stehen haben wollen, weil man nie weiß, wie lange E-Books tatsächlich funktionieren. Und vielleicht ist man irgendwann auch mal in der Situation, diese 20 Lektionen schriftlich weitergeben zu wollen und dafür ist ein richtiges Buch dann doch irgendwie besser, weil das braucht doch keinen Strom. Gibt es auch online, könnt ihr ausdrucken und so weiter. So, wenn ich bei Snyder's On Tyranny nachlese, komme ich direkt am Anfang. Punkt 2. Verteidige Institutionen.
Ja.
Zitat aus dem Buch. Institutionen helfen uns, den Anstand zu wahren. Sie brauchen aber auch unsere Hilfe. Sprich nicht von unseren Institutionen, bevor du sie dir nicht zu eigen gemacht hast, indem du für sie und in ihrem Namen aktiv wirst. Institutionen schützen sich nicht selbst. Sie stürzen eine nach der anderen, wenn nicht jede von ihnen von Anfang an verteidigt wird. Such dir also eine Institution, die dir am Herzen liegt. Ein Gericht, eine Zeitung, ein Gesetz, eine Gewerkschaft und ergreife für sie Partei. Geht natürlich noch weiter, soll jeder selber nachlesen. Und das ist da an der Stelle wirklich egal, ob die Institution, um die du dich wie auch immer kümmerst, ob das jetzt die lokale Leihbücherei ist oder ob das der Brandenburger Verfassungsschutz ist.
Ja.
Weil was passiert, wenn Institutionen, egal welche Institution, wenn Institutionen schlecht geschützt sind, das können wir uns gerade in den USA auf dem Weg zur Autokratie angucken. Ja. Die machen genau das. Die demontieren alle nur denkbaren Institutionen.
Inklusive der Bibliotheken, das fand ich auch nochmal echt
inklusive
krass.
Inklusive der lokalen Leihbücherei.
Ja.
Ja, also das fand ich eigentlich das Thema der Woche, ja. Brandenburger Verfassungsschutz und was diese Ministerin sich rausnimmt. Ich bin, also wenn die das überlebt, mache ich eine Petition für die Wiederinbetriebnahme des Flughafens Tempelhof, damit wir Brandenburg als Flyover-State betrachten können.
Oh Mann. Ja, ich habe noch das Thema Wirtschaft hier, aber ich verweise nur schnell auf einen Artikel aus der Taz von dieser Woche, vom Montag. Da war die Überschrift, Unternehmen sehen Integration Geflüchteter als Chance. Und die Quintessenz des Artikels ist, dass 2/3 der Unternehmen laut einer Umfrage bereits Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht haben, also im eigenen Betrieb. Also die haben Geflüchtete angestellt. Und 70% sehen die Integration von Geflüchteten als eine Chance. 70%. Ich hoffe, dass die Wirtschaftskompetenz der CDU das auch berücksichtigt. Und damit komme ich zur guten Nachricht von dieser Woche. Die kommt schon wieder aus der Schifffahrt. War ja neulich schon und ich dachte so, wow, also irgendwie ist das so eine Branche, die ich nicht ganz auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Und zwar gibt es jetzt die erste rein elektrische Fähre im weltweiten Schiffsverkehr. Diese Fähre wurde hergestellt in Tasmanien. Wo ist Tasmanien, Holger?
Australien. So
genau, grob. Australien. Und die Fähre ist 122 Meter lang, kann bis zu 2100 Passagiere befördern, dazu noch über 200 Fahrzeuge und soll zwischen Buenos Aires und Uruguay fahren, regelmäßig. Und das wirklich ganz ohne fossile Brennstoffe, 100% elektrisch. Also finde ich wirklich Wahnsinn, weil ich immer gedacht habe, also wenn irgendwas nicht elektrisch funktioniert, dann sind es riesige Schiffe, weil was brauchst du denn da für Batterien?
Du kannst den Strom ja auch durchaus an Bord erzeugen. Also die Fähren, mit denen wir nach Dänemark fahren, das sind Elektroschiffe.
Das stimmt. Das,
also geht schon. Ne?
Also. Das stimmt. Aber
also es sind Elektroschiffe, die Gas verfeuern, um den Strom zu produzieren, muss man dazu sagen. Aber man könnte zum Beispiel einen kleinen Kernreaktor dahinstellen. Alles Mögliche ist denkbar.
Kernreaktor. Ja, ja, man kann vieles machen. Aber in diesem Fall sind es tatsächlich 250 Tonnen Batterien, die das Schiff am Laufen halten, die zusammen eine Kapazität von 40 Megawattstunden haben. Was, wie ich gelernt habe, viermal so viel ist wie alle bisherigen Anlagen, die es auf See bisher gibt. Also krasses Ding, krasses Projekt.
Ja, krass.
Gibt Bilder dazu, sieht auch sehr hübsch aus und finde ich cool. Also es geht los, die Schifffahrt wird wirklich immer klimafreundlicher.
Ja, wie viele Schiffe gibt es insgesamt?
Naja, nee, das ist jetzt quasi die Folgemeldung. Wir hatten ja vor, ich weiß nicht mehr, vor ein paar Wochen hatte ich ja schon mal gesagt, dass die UN-Schifffahrtskonferenz beschlossen hat, klimaneutral zu werden. Und zwar viel schneller, als alle gedacht haben. Und alle haben zugestimmt. Verstehe. Und insofern ist es jetzt nur ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg dahin. Und das finde ich schon ganz cool.
Ja, und vor allen Dingen ist es ein Proof of Concept.
Ja,
das finde ich ja immer wichtig,
das Ding
Leuten
wird jetzt
zu zeigen,
fahren.
dass es funktioniert.
Ja.
Ja, auf dem Reißbrett, da kann ich das auch. Ja, das ist immer sehr praktisch. Ich hatte gerade auf YouTube, ich glaube, es war beim Drive Tribe, das ist so Auto und Scheiß, waren zwei der ehemaligen Moderatoren von Top Gear, nämlich Richard Hammond und, wie heißt der andere? Our Man in Japan.
Keine Ahnung. Ja, ich weiß, wie du meinst.
Also die zwei Moderatoren, die nicht das Arschgesicht in der Sendung waren, die haben sich getroffen und haben ein altes Bit aus einer Top Gear-Folge reinszeniert. Und damals hatten sie irgendwie einen Rennwagen gegen ein Flugzeug oder irgendwie, mussten irgendwie eine Strecke zurücklegen. Ich weiß nicht mehr, welches Auto das war. Und diesmal hatten sie einen Porsche, diesen Elektro-Porsche. Damit ist Hammond gefahren und James May, jetzt fällt es mir wieder ein, ist wieder mit dem Flugzeug geflogen, weil der hat eine Privatpilotenlizenz. So. Und diesmal sind sie aber mit dem Elektroflugzeug geflogen. Und er hatte auch noch den den Inhaber dieses Flugzeugs, also den Piloten dabei. Wahrscheinlich hat er auch gesagt, ich lasse ihn nicht alleine fliegen, mein Freund. Und hat dann während des Flugs sich mit dem unterhalten und meinte auch so, und wie ist so elektrisch fliegen und sowas? Weil wir müssen ja jetzt doch alle 100 Kilometer alle 60 Minuten mussten sie landen und laden. Sagt er, mein nächstes neues Flugzeug ist auch wieder ein Elektroflugzeug. Also Verbrennermotoren in Flugzeugen würde ich nur noch gebraucht kaufen, weil es halt gebraucht da ist, aber neu auf keinen Fall mehr was anderes. Finde ich auch cool. Ist nur eine kleine Maschine, fliegt nur eine Stunde, passen nur zwei Leute rein, aber hey.
Immerhin, ja.
Um Post auf der Hallig zu bringen, reicht es ja vielleicht. Ja, es fängt klein an. Ja.
Eben, das denke ich auch. Übrigens, lustigerweise kam gerade der Flip-Newsletter bei mir reingeflogen.
Oh Gott.
Und der stellt auch die Frage, wer ist Carsten Schneider? Fragezeichen. Das ist der neue Bundesumweltminister. Haben da eine längere Analyse, dass er auf jeden Fall einer ist, der vorher nicht so viel Erfahrung im Umweltbereich hatte. Aber
und was hier auch noch reinkommt, Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche fordert den schnellen Zubau von neuen Gaskraftwerken in Deutschland. Wir brauchen flexible Gaskraftwerke, die dann Strom liefern, wenn Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und das brauchen wir schnell. Da weißt du auch schon mal so ein bisschen, wes Geistes Kind sie ist. Sie betrachtet die ganze Sache nämlich nationalistisch oder national, sind wir mal freundlicherweise. Es sei wichtig, sagt sie, dass wir ganz schnell in die Ausschreibung von mindestens 20 Gigawatt Gaskraftwerken gehen, um die Versorgungssicherheit in unserem Land hochzuhalten. Ich frage mich da immer, haben wir nicht ein europäisches Verbundnetz? Ist das nicht Quatsch, ist das nicht eine Sichtweise auf das europäische Stromnetz, die an den Grenzen Deutschlands aufhört?
Ich kenne mich damit zu wenig aus, um dir darauf jetzt eine echt gute Antwort geben zu können. Aber
das heißt, ich muss nochmal mit Rico reden, ja?
Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Wir müssen mal wieder mit Rico reden. Das finde ich eine sehr gute Sache. Ich empfehle aber an der Stelle einen weiteren Newsletter. Ich habe ja gerade schon den Flip-Newsletter empfohlen. Und der zweite, den ich empfehle, ist der Überblick mit zwei Ü von der Kollegin Frau Büsker.
Die ist ja jetzt arbeitslos, wo die FDP nicht mehr im Bundestag ist.
Ich glaube nicht, dass Frau Büsker arbeitslos ist.
Das glaube ich auch nicht, aber ich finde das schöner zu erzählen so.
Aber sie ist ja als die Hauptstadtkorrespondentin vom Deutschlandfunk auch zuständig für das Klimathema. Und sie sagt auch, Schwarz-Rot gibt Erdgas, also dass die neue Bundesregierung dafür sorgen wird, dass Deutschland vom Erdgas abhängig bleibt. Das ist das klare Fazit. Verlinke ich auch. Abonniert den Newsletter.
2015 wechselte Reiche von der Politik in die Wirtschaft zum Verband kommunaler Unternehmen, dem Lobbyverband für rund 1500 Stadtwerke. Dazu muss man wissen, das Gasnetz hier in Deutschland gehört im Wesentlichen den Stadtwerken und die haben ein gesteigertes Interesse daran, da auch weiter Kohle rauszuziehen, weil würde mich nicht wundern, wenn die gesamte Infrastruktur lange abgeschrieben ist und jetzt einfach nur noch Geld druckt. Insofern liefert doch Frau Reiche gerade genau das, was ich von ihr erwarte, nämlich Klientelpolitik. verbrämt als fürs ganze Gut, fürs ganze Volk. Sie brauchen die Gasheizung noch nicht zu ersetzen.
Ja. Nun denn, wir sind am Ende der...
Jetzt fange ich wieder an, mich über die Leute da aufzuregen. Dabei habe ich doch gesagt, ich kann gar nicht enttäuscht werden von dieser Regierung.
Kommen wir doch, eigentlich waren wir bei der guten Nachricht und dann versuchen wir jetzt die gute Laune wieder neu herzustellen, indem wir zum Limerick der Woche kommen. Das Thema diese Woche war, sucht euch doch selbst ein Thema. Und das hat gut funktioniert, ehrlich gesagt. Vor allem, finde ich, hat auch sehr gut funktioniert, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat. Hier ist sein Limerick.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Steinmeier, ganz präsidial, vollzog jüngst das Amtsritual. Der Kanzler vereidigt, doch etwas beleidigt, denn er war ja nur zweite Wahl.
Nun, was war dein Lieblingslimerick?
Ich finde ja Ole ganz gut, obwohl ja. Ole sich ein bisschen vertan hat. Der hat eine Zeile zu viel.
Ja.
Ich fand auch schön Strudelkeks.
Ja, Strudelkeks ist super.
Welchen soll ich denn dann? Ich nehme mal Ole.
Ich nehme Friederike, deswegen mach, was du denkst.
Macht, was ihr wolltet, ihr Maden. Anstatt im Wohlstand zu baden, habt ihr nun die Mühen, euer eigenes Erblühen zu schaffen. Ihr seid eingeladen. Das wird euch bestimmt mal nicht schaden. Steht da.
Ich weiß, ich weiß. Nehme ich, wie gesagt, den von Friederike. Herr Klein investiert seine Kröten. Bei MT Gox heißt Mt. Gox, ne?
Nee, MT Gox.
MT Gox.
Magic the Gathering Online Exchange.
Ach, du Dicke.
Und das ist, genau, und das ist dann irgendwann, hat er sich halt überlegt, jetzt den ersten großen Krypto-Scam der Welt zu machen. Nein, nein, der ist betrogen worden, Entschuldigung.
Ich will
jetzt hier keine.
Von nordkoreanischen. Genau. Hackern. Herr Klein investiert seine Kröten bei MTGOX in Kryptomoneten. Er denkt, das sei klug, doch war es wohl Betrug. Jetzt hilft für die Rente nur beten.
Ein Schreiner aus Nazareth sagt, die haben meine Message verdreht. Wären Christdemokraten echt Christen, die sparten, dann würde in Würde gelebt. Fand ich auch super von Axel. Das hat gut funktioniert. Also vielleicht sollten wir jetzt immer noch sagen, ja komm, lasst mal Limericks da.
Ja, zu irgendwas
aus
dieser
Sendung. Denken.
Also ja, es sollte sich vielleicht auf diese Sendung oder auf Dinge, die in der kommenden Woche passieren, beziehen.
Ach so.
Wobei wir dazu sagen müssen, die nächste reguläre Sendung hier in der Wochendämmerung ist, weil wir jetzt 2 Wochen Urlaub machen, am 31. Mai. Ganz schön lange.
Ja, was machen wir da für einen Limerick? Urlaub?
Urlaub?
Wohlwollende Urlaubswünsche an das ModeratorInnen-Duo.
Das finde ich lieb. Ja, gerne.
Das finde ich lieb.
Das ist herzig.
Das ist herzig. Und du weißt ja, lieber herzig in Merzig als ranzig. Naja, es reicht. Ich glaube, ich brauche Urlaub.
Ja, okay. Kommen wir aber vorher noch zum Börsenticker. Montag.
Wieder mehr Unsicherheit an der Wall Street.
Dienstag.
Erleichterung über gelungene Märzwahl.
Mittwoch.
Wall Street schließt nach Wechselbad höher.
Ach, die Märzwahl war am Dienstag? Ah ja. Donnerstag.
Zolleinigung schiebt Wall Street an. Aber viel schöner ist einer der ersten Sätze in der Meldung. Das Zollabkommen mit Großbritannien hat an der Wall Street für Fantasie gesorgt. Das ist geil, oder? Katrin, hast du zu diesem Thema Fantasie?
Ich habe ganz viel Fantasie.
Super.
Freitag.
Börsen hoffen auf den Dealmaker Trump. Und ich hoffe, dass die Kollegen und Kolleginnen in der Redaktion spätestens zu Weihnachten mal ein Synonymwörterbuch geschenkt bekommen oder ihre Semantik wenigstens so weit in den Griff kriegen, dass sie Dealmaker nicht auch noch in Anführungsstriche schreiben müssen. Weil Anführungsstriche sind für Leute, die die Semantik nicht im Griff haben oder für direkte Rede.
Okay, das merke ich mir, Holger. Ich bekomme immer so viele Tipps für mein literarisches.
Danke, Holger, das merke ich mir. Vielen Dank für diese Belehrung.
Ja, letztes Mal, als du so hier rumbelehrt hast, hast du geschimpft über Leute, die am Ende des Tages sagen oder schreiben.
Ja.
Einen Tag später habe ich aus dem Lektorat, also von der Lektorin, meinen Text zurückbekommen und habe dann darin gesehen, dass sie das auch in meinem Text moniert hat, dass ich am Ende des Tages geschrieben habe.
Die hat das von mir gelernt.
Bestimmt hat die Lektorin das von dir gelernt, Holger. Ja, kommen wir mal lieber zum Faktencheck, ne? Damit sind wir am Ende der Sendung und auch am Ende. Und wie immer am Ende der Sendung nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Ohne euch könnten wir hier nicht weitersenden. Also, wenn ihr wollt, dass es die Wochendämmerung weitergibt, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Dort findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und einer dieser Wege läuft über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Jetzt aber mal in die Pötte zum AfD-Verbotsantrag.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Verlobter, der einfach mitten im Satz.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Am liebsten wäre mir, wenn ihr euch nicht wie frömmlerische, selbstgerechte Esel benehmen könntet, sobald ihr meine nudelige Göttlichkeit beschreibt. Falls manche Leute nicht an mich glauben, ist das okay. Ehrlich, so alte bin ich nicht. Außerdem, um die geht es gar nicht. Also bleibt beim Thema.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Der Dösewicht feiert am Samstag. Kommt doch einfach alle rum.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Was sollen wir denn jetzt sagen? Herr Merz, keine Zusammenarbeit mit einer vorläufig ausgesetzt gesichert rechtsextremistischen Partei?
Jonas und Nathalie.
Gut, dass du das alles erklärt hast. Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Karstens.
Liebe Grüße von Katan.
Liese grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger. All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du erst lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen.
Christoph Henninger und Clemens Langens. Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm. Halt du sie dumm, ich halt sie arm.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte zwei Melange. Dankeschön.
Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Nach langer Zeit als normales Mitglied ist Jonas jetzt auch endlich Fanclub-Mitglied. Darf ich noch jemanden grüßen?
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Cristiano del Tauscho.
Mos de Techi beantwortet allfällige philologische Einwände auf den vorigen Beitrag mit dem Hinweis, dass die Geschichte des scharfen S oder Buckel S, des FS und des FZ eine Geschichte voller Irrtümer und Missverständnisse. Ach, was soll? Da hinten ein dreiköpfiger Affe. Hurz!
Darf ich noch wen grüßen? Okay, der Freshcuber grüßt die Katha und den Heugi, die Ruth und den Florian, die Alexandra und den Tobi und alle, die den Freshcuber kennen und trotzdem mögen.
Der Mai ist gekommen, die Bäume machen Ausschlag.
Es zollt an den Häfen die besorgten Lastwagen.
Nie sollt ihr so tief, da gab es übrigens diese Woche die ersten Zahlen über Außenhandel zwischen China und den USA und das ist wirklich dramatisch zurückgegangen. In den letzten 4 Wochen, also im Vergleich zum Vorjahr. Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Roland S.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egmont Frierichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei dein Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kategoristioni.
Wolfgang dankt für euren Input und grüßt Kader und Holgi vom Gipfel des Berges mit der wackeligen Weide. Also ihr wisst schon. Ott, vra, brrt, z, vrem, brrm, trem, brrm.
Cecilia Gutierrez, Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias the Herbst. Das ist das kleine Ed, zum Beispiel in der Lautschrift das englische TH.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Krieg, Überschwemmung, Plastikmüll im Meer, Überfischung, Dürrekatastrophen und dann stirbt auch noch Prince. Ich hab's euch immer gesagt, ich hab euch alle gewarnt, es geht doch nur noch bergab, seit Pluto kein Planet mehr ist.
Nils Israel.
Dafür haben wir aber jetzt einen Planet 10.
Ja?
Also Pluto mag nicht mehr der 9. Planet sein. Aber es gibt ja sowieso vermutlich einen 9. Planeten, aber vermutlich gibt es noch einen Planeten.
Ja.
Zu hören in der neuesten Ausgabe der Wissenschaft, der Vrindt-Wissenschaft mit Florian Freistetter. Der erklärt das da mal alles.
Interessant.
Eigentlich egal, aber es ist astronomisch interessant. Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben, Nufseid.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand und so weiter.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikazi.
Jasmin Kiesel-Jürmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Nolz und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange heißt jetzt Kenning und grüßt seine Frau und alle Hörer. Glückwunsch!
Kenning Lange? Komischer Name. Kenny. Kenny. Da heißt jetzt Kenny. Kenny. Jeanette Lechner.
Dietmar Liesen. Lesen. Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Tu me tienes loco loco contigo, loco coco co, ich weiß nicht wie viel co, Labö ist fällig.
Labö ist fällig? Oh. Mm-hmm. Na gut. Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nordreich. The billionaire with the golden toilets called people for restraint, saying that 3 dolls are more than enough for a girl.
Noch ein Buchtipp. Und zwar Douglas Rushkoff, Survival of the Richest. Passt dahin, Billionaires. Der argumentiert halt, oder versucht halt zu erklären, oder argumentiert, dass diese Milliardäre nicht nur nichts Gutes im Schilde führen, sondern tatsächlich unsere Feinde sind. Und zwar aktiv unsere Feinde sind. Das ist wirklich, also, ich habe mich lange nicht mehr so aufgeregt während eines Sachbuchs. Es ist wirklich, dass ich denke, okay, komm doch mal bei mir vorbei, Ellen und Peter und wie sie alle heißt. Ich habe auch eine Axt. Das ist echt bitter. Ja, Douglas Rushkoff, Survival of the Riches. Lohnt sich. Celine Neubig.
Es ist ja gar nicht mehr Herbst.
Frank Nitsche.
Herbst.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossem.
Oke Oldenburg.
Annette Ohr, das war's schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Wirklichkeit, es zählt, was erreicht wird. Populismus, es reicht, was erzählt wird.
Josef Porta.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Protest gegen Einstufung als rechtsextremistisch. AfD hält Fackelmarsch vor Verfassungsschutzzentrale ab.
Ich verstehe überhaupt nicht, wie man überhaupt noch bei so einer Partei, also überhaupt noch so einer Partei anhängen kann, wenn man nicht selber extrem rechts ist. Ich verstehe das nicht mehr.
Ja.
Also dieses Protestwahlgedöns, das glaube ich nicht.
Ist das nicht sogar wissenschaftlich widerlegt? Ich meine,
weiß ich gar nicht, aber der Herr Linnemann von der CDU hat gesagt, das wäre Protest.
Nee, ja genau. Und daraufhin hat nämlich jemand auch drunter geschrieben, so, wie kann man sowas behaupten? Wie kann man es auch einfach nur zitieren, ohne zu sagen, das ist wissenschaftlich längst widerlegt, Herr Linnemann.
Das ist das Problem deutscher Redakteure und Redakteurinnen. Die trauen sich nicht mehr. Man muss sich das mal vorstellen. Ich rante ja sehr oft über Medien und Redaktionen und vor allen Dingen das, wie deren Arbeit in die Öffentlichkeit hineinwirkt. Das ist ja nicht so, dass da nur Schwachsinnige arbeiten. Da arbeiten wirklich sehr gut ausgebildete, handwerklich wirklich richtig, richtig gute Leute. Aber irgendjemand hat denen das Rückgrat rausgeholt, habe ich das Gefühl. Genug mit Drama. Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Europatag und 75 Jahre Schumann-Erklärung aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese, der sich noch mehr Unterstützer für den neuen Wind- und Wurzeln-Podcast wünscht.
Das wünsche ich mir auch.
Werbung ist honorarpflichtig.
Ist ein Haus-1-Podcast.
Ach so.
Da machen wir kostenlos Werbung für.
Ah, okay. Ja, ich nicht.
Ich schon.
Shit.
Mike Rochburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers, danke und viele Grüße.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Konsel Skibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Günthers bestes Stück.
Claudia Tajow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheese?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
haben angegrillt. Und Priscilla und Gwyneth Molesworth testen schon mal langsam die Drinks für die Sommerfestsaison.
Gar nichts hat geholfen, er war noch immer da. Und so fragte ich, Mama, was macht man gegen Schluckauf?
Ich habe das übrigens diese Woche bei meiner Kollegin gemacht, was ich letzte Woche erzählt habe, mit dem Glas hinhalten und trinken lassen und so. Und sie war so baff und meinte, das funktioniert, es hat sofort funktioniert, es funktioniert sofort. Das ist wirklich der einzige Trick aus dem Buch Ein Mann, ein Buch, das ich aus Protest gelesen habe.
Ja, Katrin.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Seba, there's something wrong with your English. What about your Spanish? Yo quiero ver contigo el amanecer. Tu yo solito y el sol. Tu yo solito y el sol. Oh, gut. Yo
Heike quiero, und Axel.
Ich kann kein
Z
Spanisch,
aus
fällt mir
Z.
gerade auf. Uwe Zieling.
Ich kann es auch nicht mehr. Ich hab den Fehler gemacht, erst Spanisch zu lernen, bis ich es richtig gut konnte, und dann Italienisch zu lernen, was sich einfach komplett über das Spanisch drüber geschrieben hat. Toll. Mach das nicht.
Okay.
Stefan Zimmermann.
Meto Barafkbak Nüppüno. Beziehungsweise Meto Balaschk Was Lubio. Danke auf jeden Fall.
Vielen herzlichen Dank.
Ah ja, danke. Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 9. Mai 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.